Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein!
Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe Party People Frankfurt.
Willkommen bei einer neuen Folge Psychoaktiv und heute machen wir tatsächlich eine Wohlfühl-Weihnachtsfolge. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast mit dabei. Viele fragen mich ja, ob ich meinen Podcast alleine mache oder ob ich den, ja, wer da sonst noch mit dabei ist. Und ganz offiziell ist es schon so, dass ich den alleine mache und allein recherchiere. Aber ich glaube, der Podcast würde nicht so lange durchhalten, hätte ich meine wunderbaren Freunde nicht mit dabei, die mich unterstützen, sowohl bei den guten als auch bei den schlechten Zeiten, mit denen ich darüber diskutieren kann. Und die Person, die sich da, glaube ich, mit Abstand am meisten für interessiert und mich am meisten unterstützt, sitzt heute mit am Tisch. Und das ist der liebe Christian, der heute mit mir die Podcast-Folge macht. Hi Christian!
Ja, hi Steffi. Vielen, vielen lieben Dank für das ganze Lob. Ich weiß gar nicht, ob ich da so einen großen Anteil dran habe, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Und vielen Dank, dass ich auch mal in deinem Podcast sein darf. Es hat sicherlich auch ein bisschen länger gedauert, bis tatsächlich mal ein Thema kommt, zu dem ich was sagen kann. Aber als, sage ich jetzt mal, leicht überdurchschnittlicher Potterhead würde ich mich heute schon als einigermaßen qualifiziert betrachten. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich mit deinen sonstigen Expertinnen vergleichbar bin. Aber heute geht es ja auch wahrscheinlich eher ein bisschen um Quatschlabern, Wohlfühlen, Weihnachtsstimmung.
Absolut, ganz richtig. Heute, wie gesagt, werden wir nicht sehr viel wissenschaftliche Sachen besprechen. Es ist tatsächlich so, ich kriege immer sehr, sehr, sehr viele Drogenpodcasts und sowas auch weitergeschickt und ich höre da auch punktuell rein, aber tatsächlich ist so meine Hauptarbeit oder unsere Hauptarbeit eigentlich, Christian, Harry Potter Podcasts hören bis zum Umfallen. Also eigentlich mache ich gefühlt wenig anderes in meiner Freizeit, um ein bisschen Real Talk reinzubringen. Und ja, so manchmal schmerzt mich das fast ein bisschen, obwohl ich Psychoaktiv mega liebe, dass ich nicht selbst einen Harry Potter Podcast habe. Und deswegen möchte ich ganz ehrlich einfach mal ein bisschen kompensieren mit der Folge heute.
Aber vielleicht bevor wir wirklich ins Thema reingehen, auch vielleicht für die Zuschauerinnen. In welchem Haus bist du, Steffi?
Ja, ich bin Slytherin. Schon immer gewesen. Ich habe viele Tests gemacht, es kommt immer Slytherin rein. Ich frage mich, warum das, oder nee, eigentlich ist es keine große Frage, warum das so ist. Ich glaube, das kommt vom Ehrgeiz. Was bist du denn, Christian?
Ich bin tatsächlich Hufflepuff. Ich habe das auch mehrmals auf Pottermore, beziehungsweise Wizarding World heißt es jetzt, glaube ich, habe ich den Test auch gemacht. Es kam jedes Mal Hufflepuff raus, also das Ergebnis ist relativ eindeutig. Müssen wir bloß mal gucken, ob wir heute so als Slytherin und Hufflepuff zusammenfinden bei einem Podcast.
Naja, wir kommen ja zum Glück auch den ganzen Rest unseres Lebens gut zusammen. Das ändert sich ja zum Glück auch nicht. Aber ja, ich bin total gespannt. Was haben wir denn heute vor? Im Prinzip ist es so, wir werden nicht alle Drogen in Harry Potter durchsprechen. Das sind viel zu viele. Leuten, denen ich von dem Projekt heute erzählt habe, meinen so, hä, es gibt doch eigentlich nur zwei. Also mehr hatten die gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, die ich heute rausgesucht habe, wurden auch noch nicht so viel besprochen. Und ja, im Prinzip führen wir euch mit einer kleinen Szene genau in das Thema ein und dann werden wir einfach ein bisschen drüber rumdiskutieren. Bist du ready, Christian?
Auf jeden Fall. Und du hast schon ein paar Sachen angeteasert und ich bin super gespannt, welche Szenen du dir rausgesucht hast. Mir fiel es super schwer, mich zu entscheiden, aber fang gerne mal an, mir was zu erzählen dazu.
Ja, genau, weil das sollte man vielleicht noch dazu sagen, wir wissen gar nicht, was der andere vorbereitet hat. Deswegen bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt. Vor allem habe ich Christian gesagt vorher, ich habe was aus dem ersten Teil rausgesucht und er hat überhaupt keinen Peil, was es aus dem ersten Teil sein kann. Und es ist auch ein bisschen was Besonderes. Steigen wir mal ein. Wir sind im ersten Teil und es sind Weihnachtsferien. Hogwarts ist von einer Schneedecke bedeckt, der See ist gefroren und die Weasley-Zwillinge haben sich mal wieder Strafarbeiten kassiert, weil sie, wie geil ist das denn, Schneebälle verhext haben, die Quirrell die ganze Zeit hinterherfliegen. Boah, was für ein stressiges Leben der arme Kerl hat. Und ja, das Trio Harry, Hermine und Ron haben zu dieser Zeit eigentlich nur eins im Kopf. Sie wollen endlich wissen, wer Nicolas Flamel ist. Doch in die Bibliothek kommen sie damit einfach nicht weiter. Es geht nicht weiter. In die verbotene Abteilung kommen sie auch nicht. Und eigentlich sitzen sie da in der Sackgasse. Dann bekommt aber Harry zu Weihnachten praktischerweise einen Tarnumhang. Und hat damit auch gleich seinen Auftrag bekommen. Und zwar soll er in die verbotene Abteilung gehen und Nicholas Flamel suchen. Der kommt dann auch easy in die verbotene Abteilung und macht dann so ein schreiendes Buch auf. Ich habe das immer noch voll von der Szene im Film im Kopf, dieses schreiende Buch. Ich finde, das ist da sehr gut gemacht. Ich bin jedes Mal erschrocken. Ich erschrecke da immer noch einfach.
Ja, ich fand es damals als Kind, als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, fand ich mega unheimlich, mega gruselig. Also kann ich voll nachvollziehen.
Einfach die schlimmste Stelle. Okay, auf jeden Fall, durch das schreiende Buch wird Fisch auf ihn aufmerksam. Er geht schnell wieder unter den Umhang, lässt eine Laterne fallen, läuft schnell weg und geht in ein nicht mehr benutztes Klassenzimmer, das wohl da einfach so rumchillt, das er auch noch gar nicht kennte, und sieht was? Weißt du es jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Ich denke gerade bloß irgendwie an die Szene zwischen Snape und Quirrell, die irgendwie Stress auf dem Gang haben. Und aus 5 Minuten Harry Podcast diese tolle Parodie mit dem Hair-Conditioner von Snape. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nein, wir reden heute nicht über den Hair-Conditioner von Snape. Wir reden über den Spiegel Nerhegeb.
Okay, cool. Erzähl mir mal mehr, was es für dich mit Drogen in Harry Potter zu tun hat.
Erstmal, was steht denn der Hegeb? Erstmal abfragen.
Das war, glaube ich, diese wunderschöne, super kreative Variante, einfach das Wort rückwärts zu lesen. Es ist, glaube ich, Begehren, oder?
Genau. Die Inschrift von dem Spiegel Nerhegeb ist nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren. Nerhegeb re ni drbats tilt na tin. Ich bin mir sicher, so spricht man das aus. Naja, und mit dem Blick in den Spiegel erblickt Harry seine Eltern, aber nicht nur seine Eltern, sondern tatsächlich die ganze Familie seines Vaters, die sich dann in diesem Spiegel aufreiht. Und die Potters, die winken ihm ganz lieb aus dem Spiegel raus und er saß stundenlang vor dem Spiegel und wusste gar nicht, wie lange eigentlich, und konnte sich erst losreißen, als er irgendwo mal so ein Geräusch gehört hat, konnte er sich gerade so losreißen und ist dann eben wieder zurückgegangen.
Okay, jetzt ist mir zumindest die Verbindung mal klar. Klingt ja schon erstmal relativ attraktiv, dass du erstmal deinem Begehren da den ganzen Tag zugucken kannst, aber auch nicht ganz ungefährlich, glaube ich.
Absolut, und das merkt man halt tatsächlich ganz krass in der Szene. In der nächsten Nacht geht er nämlich dann mit Ron los und will ihm das zeigen, und der hat schon richtig mega Angst, wird auch richtig im Buch beschrieben, dass der Spiegel, dass er den nicht mehr findet, weil das alles so hastig war in der Nacht zuvor, und er hat echt Schiss, dass der Spiegel einfach nicht mehr da ist, dass er irgendwo weg ist, und da sieht man, finde ich, halt einfach auch gleich, was da schon für eine mega Emotionalität dahinter steckt. Und ja, Ron sieht aber dann halt nicht Familie Potter im Spiegel, sondern sich, wie er den Quidditch-Pokal gewinnt, und da hat Harry tatsächlich auch relativ schnell die Faxen dicke und will ihn tatsächlich wegschubsen, damit er endlich wieder seine Familie sehen kann.
Ah, das ist super spannend, weil ich habe bei den ganzen Szenen, die ich mir angeschaut habe, habe ich mir immer gedacht, okay, auch klingt alles attraktiv von der Wirkung her, aber irgendwie, es wird nie thematisiert, dass die Leute da auch irgendwie so ein bisschen ein Craving danach haben, aber der Spiegel Nerhegeb scheint da irgendwie eine Ausnahme zu sein.
Genau, deswegen habe ich das tatsächlich rausgesucht, dazu aber auch gleich mehr. Ich mache auch kurz noch die Szene zu Ende. So, und dann am nächsten Tag ist es so, dass Harry auch wirklich gar keinen Bock mehr auf gar nichts mehr hat. Er will kein Schach mehr spielen, er will Hagrid nicht besuchen, der denkt die ganze Zeit nur noch an den Spiegel. Sogar so krass, dass Ron sich Sorgen macht. Und wann macht der sich eigentlich mal irgendwann Sorgen? Und Ron will eigentlich auch nicht mehr, dass er zum Spiegel geht. Und er tut es natürlich trotzdem. In der dritten Nacht rennt Harry Potter unter seinem Tarnumhang zum Spiegel. Er rennt richtig. Er gibt schon wirklich zero fix darauf, ob ihn jemand hört. Und hat einfach mega Glück, dass es trotzdem irgendwie klappt und dass er da ist. Und sobald er da ist, sinkt er eben vor den Spiegel auf dem Boden. Und jetzt kommt ein Zitat: Nichts würde ihn davon abhalten, die ganze Nacht über bei seiner Familie zu bleiben. Nichts auf der Welt. Naja, und dann kommt halt Dumbledore, der einfach unsichtbar in der Ecke chillt.
Was super creepy ist.
Ja, was auch sonst. Und der ihn erstmal die Funktion des Spiegels erklärt, und zwar, dass der Spiegel seinen sehnlichsten Herzenswunsch zeigt, sondern er warnt ihn halt auch vor dem Spiegel. Er meint, es gibt Menschen, die davor dahingeschmolzen sind, verzückt von dem, was sie sahen, und andere sind wahnsinnig geworden, weil sie nicht wussten, ob ihnen der Spiegel etwas Wirkliches, Mögliches zeigt. Und in der Konsequenz, er entfernt einfach den Spiegel, weil er merkt, dass es einfach zu gefährlich ist, und sagt zu Harry, ja, such den Spiegel nicht mehr. Was aber dazu führt, dass Harry erstmal in den nächsten Tagen richtig dicke Albträume bekommt und echt seine Zeit braucht, um sich von diesen 3 Nächten zu erholen und das auch psychisch zu verarbeiten.
Okay, das hatte ich irgendwie auch noch nie so auf dem Schirm. Das ist wenn man die Filme irgendwie so als Kind das erste Mal gesehen hat und sie sich heute jetzt irgendwie auch gerade nochmal mit dem Fokus anschaut, hat das alles auch eine ganz andere Bedeutung und ist irgendwie auch schon mal wieder so ein super Beispiel, was für krasser Scheiß in Hogwarts rumsteht.
Absolut, absolut. Ich war mir auch erst nicht so sicher. Ich habe erstmal nochmal das Buch nachgelesen und dachte mir, eigentlich wird es nirgendwo so genau beschrieben im Buch wie so eine kurze Abhängigkeitserkrankung. Wir haben da echt so verschiedene Aspekte von einer Abhängigkeitserkrankung, die halt auch in der Diagnose zu finden sind. Er hat das Craving, er will nichts anderes machen, er verfolgt keine anderen Interessen mehr, sondern denkt nur noch an den Spiegel sozusagen. Er hat Entzugserscheinungen, Albträume, psychische Entzugserscheinungen und er kann sozusagen auch die Zeit des Konsums in Anführungszeichen des Spiegels nicht mehr steuern. Damit sind wir, glaube ich, wenn ich jetzt gerade richtig mitgezählt habe, bei 4 von 6 Kriterien der Abhängigkeitsdiagnose. Und das ist schon relativ krass, weil du musst dir mal überlegen, der saß 3 Nächte davor. 3 Nächte.
Vor allem 3 Nächte direkt nacheinander ist auch schon irgendwie ein guter Einstieg direkt.
Absolut. Und wie er dann halt auch so voll dahin rennt und da wirklich auf alles nur noch fix gibt, während der am Anfang noch so voll aufgepasst hat. Oder dass er Ron einfach wegschubst, Alter. Also schon auch ein bisschen arg.
Aber 2 Sachen dazu sind mir jetzt gerade direkt eingefallen. Das eine ist ein bisschen, dass Ron gar nicht drauf anspringt. Also der scheint ja irgendwie, okay, ich sehe mich als, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im Buch und im Film anders ist, aber im Buch, im Film, sagt er, glaube ich, einfach nur, oh, ich sehe mich, Dumbledore schüttelt mir die Hand, ich habe den Quidditch-Pokal, ich bin Schulsprecher, was auch immer. Was ja auch vielleicht irgendwie eine ganz andere Qualität hat als bei Harry, der halt irgendwie seine Familie sieht. Aber Ron scheint es ja irgendwie jetzt auch nicht so mitzunehmen. Da hat er jetzt keine Lust, vor den Spiegel zu gehen, beziehungsweise er schuckt ja Harry nicht auch weg, damit er vor dem Spiegel stehen kann.
Ja, das stimmt allerdings. Ist vielleicht auch, oder fühlt sich so ein bisschen auch an wie out of character, dass Ron da irgendwie nicht verfällt, weil Ron hat ja auch schon ein bisschen die Aufgabe in Harry Potter, so ein bisschen Mist mitzunehmen über die Zeit und ihm ist es tatsächlich relativ egal. Aber vielleicht auch, weil, ne, das, bei ihm ist es ja vielmehr auch im Rahmen des Möglichen.
Das stimmt. Aber das ist so das Zweite, was ich mir überlegt habe, ist ja auch schon irgendwie relativ grausam. Also gerade irgendwie Harry, der dann die ganze Zeit sieht, was er sich unbedingt wünscht, und er weiß ja, dass es einfach nicht erreichbar ist, klingt irgendwie dann gar nicht so appealing, das Ganze.
Nee, absolut nicht. Und ein bisschen ungesund.
Das auf jeden Fall. Aber zum Glück steht Dumbledore unsichtbar in der Ecke. Also im Endeffekt macht er dann Suchtprävention in Hogwarts. Ist Chefsache.
Ja, er entfernt es. Wohl halt entfernen, hätte ihm ja auch beibringen können, wie man damit umgeht.
Stimmt. Aber scheint wohl konservativ die Abstinenzorientierung zu vertreten.
Ich habe so ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht. So ein bisschen. So viel gibt es tatsächlich zu dem Spiegel Nährhegeb gar nicht. Und man geht davon aus, dass der Spiegel Nährhegeb einfach von irgendeinem Lehrer mitgebracht wurde, weil, das wusste ich vorher auch nicht, es ist halt so, dass irgendwelche Lehrer auch von ihren Reisen, wenn halt Ferien sind, irgendwas Interessantes mit in Hogwarts einschleppen. So auch der Spiegel Nährhegeb. Und dass man aber, und da hat man auch wieder so ein bisschen diese Idee von einer psychoaktiven Substanz, also natürlich ist das nicht direkt drauf anwendbar, dass der Spiegel auch tatsächlich einfach nur zu Unterhaltungszwecken gemacht wurde, weil er ist ja eher interessant als nützlich.
Ja, aber gerade zu Unterhaltungszwecken ist es doch auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also du kannst ja niemanden anders dran teilhaben lassen. Also es ist ja eher auch so self-entertaining, weil jeder andere sieht ja irgendwie seinen eigenen Stuff. Und gerade nach dem, was dein sehnlichster Herzenswunsch ist, wie gesagt, irgendwie relativ ungeil vielleicht auch, das die ganze Zeit sehen zu müssen.
Absolut. Also wie du schon sagst, ich finde es auch nur so ein bisschen appealing. So, ich habe dich ja vorgewarnt, dass ich dich zu meinen beiden Substanzen super private Fragen stelle. Was würdest du denn im Spiegel Nährhegeb sehen?
Oh, das ist tatsächlich relativ schwierig. Fällt mir jetzt, glaube ich, auf Anhieb gar nichts ein, muss ich sagen. Ich denke mal weiter drüber nach. Ich unterbreche dich nachher irgendwann mittendrin und sage dir dann, was mein sehnlichster Herzenswunsch ist. Aber gerade fällt mir es leider nicht ein. Vielleicht bin ich einfach schon so glücklich, dass da nichts ist.
Ja, bei mir ist das so richtig. Ich habe die letzte, als ich das vorbereitet habe, habe ich irgendwie gedacht, so vielleicht fällt mir ja über die Zeit was ein. Habe immer so ein bisschen latent drüber nachgedacht. Und mir ist immer nur Sachen zum Essen eingefallen.
Und ich bin Hufflepuff und du bist Slytherin. Ja, das passt ja sehr gut. In dem Fall.
Genau, aber deswegen fand ich halt den Spiegel Nährhegeb musste unbedingt rein als erste Substanz, weil wir tatsächlich, und das merken wir wahrscheinlich, wenn wir die anderen Sachen besprechen, nochmal deutlicher, wirklich darüber sprechen, was es für negative Auswirkungen auf die einzelne Person macht. Und das haben wir tatsächlich bis jetzt, wurde es so direkt und auch an Beispiel von Harry, also einen unserer Hauptakteure, durchgesprochen wird, nur in diesem Falle.
Ja, das Spannende ist auch, ich habe eigentlich das komplette Gegenteil rausgesucht, weil bei dir ist es ja irgendwie was von Anfang an eher so, jo, ist jetzt mal nicht so problematisch, ist halt ein Spiegel, gucke ich rein, sehe schöne Dinge, wo dann aber im Buch irgendwie sich voll Mühe gegeben wird, jetzt das Negative irgendwie zu beschreiben, also was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, wenn es die Auswirkungen auf ihn hat. Bei mir ist es aber was ganz anderes. Wenn du fertig bist, würde ich vielleicht meine Szene schon machen.
Yes, 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 ich bin so gespannt.
Werbung. Bevor es gleich weitergeht, noch eine kurze Ansage in eigener Sache. Der Psychoaktiv-Podcast ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ich freue mich riesig über diese Chance. Und zwar ist er nominiert für die Kategorie Beste Information und es ist der Publikumspreis. Das heißt, ihr könnt für mich voten, wenn ihr findet, dass Psychoaktiv diesen Preis verdient habt. Ihr findet den Link zur Abstimmung in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Ich habe aus dem vierten Buch, Harry Potter und der Feuerkelch, habe ich eine Szene rausgenommen. Und zwar, um euch irgendwie mal einen Kontext zu geben, wo die spielt. Ich muss auch tatsächlich ein kleines Zitat vorlesen, weil super beschrieben wird, wie es wirkt. Wir sind im vierten Schuljahr und Professor Moody, ich weiß nicht, hätten wir einen Spoiler-Alarm geben sollen oder hat jeder schon Harry Potter gesehen?
Ja, das ist eine gute Sache. Spoiler Alert. So,
okay, reicht. Ja, zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Weil die meisten werden es wissen, das ist gar nicht Professor Moody, sondern es ist Fake Moody. Es ist ja im Endeffekt Barty Crouch Jr., der in Hogwarts Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet. Und es ist die Szene, wo er den Viertklässlern die unverzeihlichen Flüche näher bringen soll, beziehungsweise ihnen auf den Willen von Dumbledore ihm erklären soll, wie sie funktionieren und es ja auch relativ explizit macht. Im Film ist es ja mit dieser Spinne dargestellt, ist im Buch, glaube ich, genau gleich. Und da ist es im Endeffekt der Imperius-Fluch, der irgendwo, was man erstmal gar nicht erwartet, weil es heißt ja irgendwie unverzeihlicher Fluch, der eine relativ angenehme Wirkung zu haben scheint erstmal. Würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen, weil Moody belegt im Endeffekt die Schüler alle einzeln mit dem Imperius-Fluch. Also mit einem unverzeihlichen Fluch in der Schule, auch erstmal ein bisschen schwierig, können wir nachher noch drüber reden. Aber in dem Fall ist Harry dran und er versucht eben Harry mit dem Imperius-Fluch zu belegen und die Schüler und Schülerinnen sollen sich dagegen wehren. Und dann kommt eben die Beschreibung, wie Harry Potter das Gefühl wahrnimmt. Also Moody richtet seinen Zauberstab auf Harry, sagt Imperius oder Imperio, wie der Fluch eben halt auch geht. Wollten selber nicht sagen, ist ja unverzeihlich, ist vielleicht auch als Muggel nicht so cool. Und dann kommt die Beschreibung, was Harry dabei fühlt. Das lese ich euch einfach mal kurz vor. Es war ein höchst wundersames Gefühl. Harry glaubte zu schweben. Jeder Gedanke, alle Sorgen, die ihn umtrieben, waren wie von sanfter Hand weggewischt. Zurück blieb nur ein vages, unergründliches Glücksgefühl. Da stand er, unendlich entspannt und nur leise ahnend, dass alle ihn ansahen. Klingt ja erstmal super entspannt. Also, wenn du mich fragen würdest, was denn so ein Idealzustand? Dann würde ich erstmal sagen, ja, so ein unergründlich vages Glücksgefühl und alle Sorgen sind weg. Das klingt doch erstmal sehr attraktiv.
Boah, so jetzt, wo du es sagst, Digga, gib mir Imperio.
Na, der erste Gedanke war auch so ein bisschen, also das, was vielleicht viele mit dem Feierabendbier verbinden, ist vielleicht auch so ein bisschen, Schatz, ich bin daheim von der Arbeit, war richtig stressig, kannst du mir irgendwie einen Feierabend-Imperius-Fluch erstmal auferlegen? Aber bitte bring mich dann nicht dazu, den Haushalt wieder zu machen. Von dem her, es bringt noch so ein paar Dinge mit, wo ich dich mal fragen wollte. Erstens, was hältst du so vom Freizeitgebrauch des Imperius-Fluchs?
Also, er hat ja schon mal so ein bisschen das Problem, dass es nicht mehr so entspannt ist, wenn es rauskommt und du nach Azkaban kommst.
Das wäre natürlich ein bisschen problematisch, aber es scheint ja Schlupflöcher zu geben. Also,
ja, zum Beispiel in der Hogwarts-Schule, da ist es okay.
Gegen Schüler ist in Ordnung, wenn du Lehrer bist, der gar nicht der Lehrer ist.
Genau, aber es hört sich nicht verkehrt an, muss ich sagen. Vor allem, wenn es konsequenzlos ist. Ja, vor allem, wenn du sagst, auch mit Haushalt, es stört dich, Haushalt zu machen, obwohl ich tatsächlich jemand bin, der ab und zu gerne putzt. Aber stört es dich weniger, wenn du was unterm Imperius-Fluch machst?
Also muss es ja zwangsläufig, weil es ist ja immer auch also der Imperius-Fluch ist ja unverzeihlich, weil die dunklen Magier bringen da ja jeden immer dazu, irgendwas Schlimmes zu tun, irgendwie einen Mord zu begehen oder irgendwo einzubrechen, irgendwas zu stehlen, was auch immer. Also Dinge gegen ihren moralischen Kompass irgendwie durchzuführen. Und wenn das jetzt mega unangenehm wäre, würden sich die Leute ja wahrscheinlich eher dagegen wehren. Also ich kann dir vielleicht auch nochmal beschreiben, also es wird auch noch beschrieben im Buch, wie der Imperius-Fluch wirkt. Vielleicht hilft es nochmal so ein bisschen zu überlegen, ob das angenehm bleibt oder ob es eher kritisch wird.
Aber bevor du es sagst, würde ich noch meine Szene, die ich gerade im Kopf habe, so, ich habe mir gerade überlegt, was ist so mittelcool für mich? So, ich gehe eigentlich schon gern auf Konferenzen, bin aber echt immer super nervös, so beim Networken und Leute ansprechen und sowas. Und wenn du mir jetzt einfach den Imperius geben würdest vor so einer Konferenz und mich da dann so voll, weißt du, dann fühle ich mich erstmal voll entspannt und gut und alle Sorgen sind weg und du schaukelst mich da total galant durch und jetzt ist halt die Frage, ob ich mich danach noch dran erinnere. Aber mir fällt es ja eh immer schwer, Gesichter und Namen mir zu merken, der Unterschied ist, dann glaube ich, nur ein geringer.
Wobei, da hilft es jetzt tatsächlich, sich anzugucken, wie das Ganze wirkt.
Okay.
Weil tatsächlich die Leute sich daran erinnern können. Also was natürlich bei, sage ich mal, grausamen Dingen, die dir da aufgetragen werden, dass du sie tun sollst und sie dann auch tust, weil sich tatsächlich die meisten Leute nicht dagegen wehren können, ist das natürlich schlimm. Aber wenn du jetzt gerade dein Networking-Event über die Bühne bringen möchtest, ist es vielleicht gar nicht das Dümmste. Also du kannst dich dann tatsächlich noch dran erinnern. Und das andere ist noch, du kannst Dinge tun, zu denen du normalerweise nicht in der Lage bist. Zum Beispiel belegt Moody auch Neville mit dem Imperiusfluch und dann wird halt beschrieben, dass Neville auf einmal Gymnastik macht, zu der er normalerweise gar nicht in der Lage wäre. Also ich glaube, du bist schon relativ gut in Vorträgen, aber mit dem Imperiusfluch könntest du immer ein bisschen mehr Performance rausholen. Und zur Funktionsweise ist noch so ein bisschen, das wird auch nochmal an Harry beschrieben, dass er halt erstmal dieses ganz fluffige Gefühl hat und dann taucht aber die Stimme von Moody auf, die ihm sagt, spring auf den Tisch. Und es ist dann so, dass auch sein Körper direkt reagiert, ohne dass er irgendwie als Beobachter von sich selbst da irgendwie zu groß eingreifen kann. Also es klingt so ein bisschen wie, als wäre so in einem krassen Meditationszustand, aber gleichzeitig befiehlt ihm halt Moody was und er merkt dann schon, okay, ich gehe jetzt in die Knie. Aber dann kommt eine andere Stimme, also seine eigene Stimme im Kopf oder ein anderer Gedanke, der dann halt sagt, nein, das will ich gar nicht. Also das ist aber tatsächlich schon der Punkt, wo sich Harry aktiv wehrt. Also es scheint schon so zu sein, dass du da erstmal so zuguckst und dir so denkst, ja okay, und auch wenn du es jetzt gar nicht so unbedingt willst, ist ja gut, weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das bei Mord was anderes ist als bei auf den Tisch bringen, aber dafür gibt es jetzt leider keine Beschreibung im Buch. Und es ist natürlich nochmal die Frage, ob Moody jetzt da wirklich so Hardcore-Imperius durchzieht oder ob das halt einfach so ein bisschen fluffiger auch ist, weil er ja, wie gesagt, mit Schülern arbeitet und das denen ja irgendwie den Widerstand dagegen beibringen will.
Kann ich die Stärke vom Imperius-Fluch steuern?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mir bloß noch ein paar Sachen überlegt, beziehungsweise ich war auch in sehr dunklen Ecken von Reddit dafür. Man könnte sagen, so ein bisschen die verbotene Abteilung von Reddit, was Harry Potter angeht. Weil da ging es auch so ein bisschen drum, also gerade so diesen Gedanken, den Imperiusfluch als Freizeitsubstanz zu nutzen. Beziehungsweise ist die Frage, was das überhaupt ist, diese Flüche, ob das Substanz oder Ritual ist, können wir nachher auch irgendwie drüber reden noch, wenn du magst. Aber auf jeden Fall haben sich verschiedene Leute verschiedene Dinge ausgedacht, wie du so ein bisschen safer use des Imperiusfluch
anwenden kannst. Oh, ich bin super gespannt.
Und zwar war ja schon so ein bisschen die Frage, okay, es klingt jetzt erstmal angenehm und ich kann da auch, kamen so ein bisschen Leute, die sagen, sie wollen jetzt mal für ihre Prüfung lernen und kriegen sich dazu nicht aufgerafft, die auch gesagt haben, ja, kann irgendwie nicht mein Freund, meine Freundin mich mit dem Imperiusfluch belegen und dann mache ich das einfach, ziehe das durch. Und da kommt natürlich so ein bisschen die Frage des Vertrauens und auch so ein bisschen des Konsens auf, was ja der problematische Kern von diesem ganzen Fluch ist.
True.
Wo dann Leute auf die Idee kamen, ja, man könnte ja davor einen unbrechbaren Schwur mit der Person abschließen, die dir den Imperiusfluch auferlegt.
Es ist super, super radikale Tripsitter. So.
Das stimmt.
Wenn du es verkackst, dann stirbst du.
Richtig.
Ja, aber wahrscheinlich wirksam, wa?
Vor allem, du hast es ja als Tripsitter bist du ja auch der alles unter völliger Kontrolle hat in dem Fall, weil du ja deinem Imperius-Partner irgendwo sagst, was er tun oder was sie tun soll. Von dem her fand ich jetzt erstmal einen ziemlich safes Konzept dafür.
Ja, wenn sozusagen nur das Ergebnis zählt, ist es auf jeden Fall effizient.
Die andere Frage war noch so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, unbrechbarer Schwur, da geht was schief oder keine Ahnung, hat andere keinen Bock drauf, war noch die Frage, ob man sich selbst mit dem Imperiumsfluch belegen kann. Da wurde es dann ein bisschen mindblowing. Aber ich habe so ein bisschen die These von dem, wie das beschrieben wurde in Harrys Kopf, weil er schon irgendwo so ein Bewusstsein bei der Sache hat und so sagt, okay, ich merke da, was da so passiert. Ich habe bloß meinen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Scheint ja schon, dass so die unterschiedlichen Ebenen des Bewussten und Unterbewussten da schon unterschiedliche Rollen spielen. Es gibt ja viele Zaubersprüche und Flüche, die du auf dich selbst anwenden kannst. Zum Beispiel, ich glaube, der Sonorus-Fluch, wo du deine Stimme irgendwie lauter machen kannst. Warum soll das nicht mit dem Imperius-Fluch funktionieren? Und dann hast du natürlich kommen wir wieder zu deinem leistungssteigernden Beispiel der Vorträge, wo du einfach sagst, okay, liebe Steffi, jetzt mal Imperius Fluch auf mich selbst und dann wird hier schön das Referat oder der Vortrag durchgezogen.
Das ist ja dann irgendwo die maximale Selbstkontrolle, aber ich frage mich gerade, wie komme ich denn da aus dem Fluch wieder raus? Weil es geht ja immer darum, dass ich sozusagen gesteuert werde. Aber wenn ich mich selbst steuere, löst es dann nicht die Sache auf und dann kann ich ja auch einfach einen Heiterkeitszauber auf mich selbst machen.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu sagen, wie du da wieder rauskommst. Das weiß ich nicht, ob es funktioniert.
Ne, weil der Punkt ist sozusagen, es geht ja darum, dass du die Kontrolle abgibst. Und das gibt dir ja diese große Ruhe, weil du sagst, okay, ich habe den kompletten Aspekt Kontrolle, was ja einer unserer Grundbedürfnisse ist. Und vor allem diesen Aspekt der Kontrolle ja super viel auch in unserer psychischen Zusammensetzung auch mitmacht, wenn man zum Beispiel Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Und diese Kontrolle einfach abzugeben, zu sagen, hey, ich muss an gar nichts mehr denken, das hat jetzt jemand anderes, dass das vielleicht auch Teil dieses Gefühls ist. Und wenn du das aber dann selbst machst, dann hast du ja selbst die Kontrolle über dich. Das heißt, du hast die Kontrolle nicht abgegeben und dann macht das alles gar keinen Sinn mehr.
Das stimmt. Ich glaube, gerade so dieses fluffige Gefühl, das wird sich wahrscheinlich nicht einstellen, aber vielleicht so dieser produktive Gedanke, aber dann ist man auch wieder ein bisschen in einer anderen Ecke. Zu dem Produktiven gab es auch noch eine interessante These, die aber auch ein bisschen grausam ist. Hat ein Reddit-User in den Raum gestellt, dass alle Hauselfen vielleicht einfach Menschen sind, die vor ganz langer Zeit mit dem Imperiusfluch belegt wurden und so lange gearbeitet haben unter dem Imperiusfluch, weil du ja auch deine eigenen Grenzen übersteigen kannst und gar nicht mehr aufhörst, wenn es dir keiner befiehlt, dass die so mitgenommen sind, dass sie im Endeffekt zu Hauselfen geworden sind. Also es ist ein bisschen wahrscheinlich abwegig, das passt wahrscheinlich auch nicht so ganz in die Welt rein, aber ich sag ja, die verbotene Abteilung von Reddit.
Das ist dann wie halt Gollum, der war ja auch mal ein Mensch. Wahrscheinlich ist es auch daran angelehnt. So, weil ich meine, Hauselfen schauen aus wie Gollums.
Kann sein. Wobei, das wäre natürlich auch eine ganz interessante Folge, Drogen in Herr der Ringe.
Oh, ich bin so kein Herr der Ringe-Fan.
Ah, schade.
Beziehungsweise, ich müsste mich da grundlegend erstmal damit auseinandersetzen.
Die letzte Frage, die ich eigentlich zu der Szene noch habe, ist so ein bisschen, wie eigentlich sich die Flüche einordnen. Also es klingt ja erstmal wie ein Ritual, zum Beispiel wie Hypnose oder auch Praktiken wie BDSM zum Beispiel, wo man die Kontrolle ja auch an den anderen Partner abgibt und daraus ja auch vielleicht dann diese Glücksgefühle oder was auch diese Erleichterung auch rauskommt. Auf der anderen Seite ist es ja auch was sofort wirkt. Also es ist ja auch was unabhängig von mich drauf einlassen oder irgendeinem Set irgendwie funktioniert, wo es ja dann vielleicht auch irgendwie so zwischen Ritual und Substanz steht.
Das ist tatsächlich, finde ich, bei Harry Potter super schwer einzuordnen, weil ich meine, die Podcast-Folge nennen wir einfach Drogen in Harry Potter Part 1, weil leicht findbar und so und man weiß, um was es geht. Aber tatsächlich die Differenzierung, weil ich meine, ein Spiegel hat jetzt natürlich auch relativ wenig mit Droge zu tun. Und es ist ja gerade irgendwo das Besondere, wenn man mal auf Harry Potter guckt, dass es unfassbar viele verschiedene Möglichkeiten gibt, in Harry Potter sein Bewusstsein zu verändern. Ne? Und das sind dann irgendwie, das kannst du tatsächlich wahrscheinlich in mehrere Punkte einordnen. Magische Gegenstände, Zaubersprüche, Zaubertränke.
Spiegel.
Wie, hatte ich schon Gegenstände?
Gegenstände waren das Erste, was du gesagt
okay,
hast.
Genau. Ja. Oder fällt dir noch was ein? Also Gegenstände, Zaubersprüche, Zaubertränke.
Es gibt ja auch noch so Fähigkeiten, wie zum Beispiel einen Animagus zu sein, wo du dich ja vielleicht, also ich glaube, du kannst dich nicht in das Bewusstsein eines Frosches bringen, das wäre wahrscheinlich eher unangenehm, weil man würde den Weg zurück auch nicht mehr finden, aber vielleicht kann ich dann andere Empfindungen von Fröschen wahrnehmen, was ja auch irgendwie eine bewusstseinsverändernde Erfahrung vielleicht ist.
Obwohl Animagus ja eigentlich ein Zauberspruch ist.
Es ist ein Zauberspruch. Ich dachte, es sei so eine Fähigkeit wie die Zunge rollen.
Aber das kannst du ja lernen. Oder ist es wie bei Fliegen bei Dragon Ball? Das ist super schwieriges.
Jetzt kenne ich mich mit Dragon Ball nicht aus.
Aber das ist ja auch was du erlernen kannst sozusagen. Und ja, das ist ein super schlechtes Beispiel. Vergessen wir Dragon Ball. Gerade ein bisschen Dragon Ball gelesen.
Ja, ich glaube, wir haben halt auch mit Harry Potter die komplette Schnittmenge unserer Fantasy-Universen schon abgegrast. Da kommen wir, glaube ich, bei nichts anderem wirklich zusammen.
Genau, aber das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob Animagi eine Fähigkeit ist oder ein Zauberspruch. Wenn das jemand hört, der das weiß, kann mir gerne unter psychoaktiv.podcast@gmail schreiben. .com. Ja, .com. würde mich echt interessieren. Oder einfach auf Instagram. Vielleicht wisst ihr mehr.
Vielleicht an alle Hardcore-Potterheads, die heute zuhören oder auch nicht zuhören. Wir sind sicherlich Fans, würde ich sagen. Aber wenn ich mir angeschaut habe, also meine Quellen waren dann unter anderem, also in erster Linie halt die Bücher und die Filme, dann Reddit und auch Fandom, Harry Potter Wiki, Harry Potter Lexikon. So tief sind wir definitiv nicht drin. Da werden tatsächlich aus allen Spielen, aus allen Blog-Einträgen von J.K. Rowling, von allen Wizarding World-Einträgen, von allem wirklich, werden da Zitate verwendet. Also so fit sind wir beide da, glaube ich, nicht. Also es gibt sicherlich Leute, die wissen da deutlich mehr. Klärt uns auf im Notfall.
Ja, das stimmt. Also vor allem die Spiele habe ich auch nie gespielt.
Ein letzten Ding. Ich weiß, meine Szene ging jetzt schon relativ lang. Aber du hattest ja vorhin noch gemeint, dass es vielleicht der Imperiusfluch, dass das auch irgendwie so ein bisschen alles so ein bisschen aufwendig ist. Dass man da guckt, dass man da nicht ausgenutzt wird dabei und wie das Ganze funktioniert. Und das war auch so ein bisschen der Konsens auf Reddit, dass es einfach auch heißt, es gibt so viel andere Zauber, die dir dieses gleiche Gefühl verschaffen. Also warum solltest du im Endeffekt den Imperiusfluch nutzen? Zum Beispiel der Aufmunterungszauber. Der ist auch Teil des Schulstoffs. Der wird in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wird der Harry und Ron beigebracht. Ist auch nicht ganz unproblematisch, weil als Harry es übertreibt und Ron zu stark mit dem Fluch belegt, kommt er in eine Art Hysterie und kann nicht mehr aufhören zu lachen. Also es ist auch ein bisschen strange, dass man den Aufmunterungszauber irgendwie in der Schule beigebracht bekommt. Aber er ist auch dann Teil der Prüfungen am Jahresende und Teil der ZAGs. Und das ist ja so, sozusagen das Abitur in der Zaubererwelt. Oder schwierig zu vergleichen, keine Ahnung, Realschulabschluss in der Zaubererwelt. Fand ich auf jeden Fall spannend, dass es so tief im Lehrplan drin ist. Und die zweite Frage ist so ein bisschen, Harry ist so oft so schlecht drauf, warum hat er nicht ständig den Aufmunterungszauber parat?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber die nutzen den halt auch wirklich nie. Es wird einmal so im Unterricht gemacht und die nutzen irgendwie immer nur so praktische Zauber. Aber dass die mal so rumsitzen, weißt du, so schön im Schlafsaal, jeder gibt sich den Aufmunterungszauber, dann sitzen sie da kichern ohne Ende, ist nisch.
Heute bei den, bei den Teenagern. Flaschen drehen mit Aufmunterungszauber, hey.
Was ich mich gerade noch gefragt habe zum Imperiusfluch, nochmal ganz kurz zu dem zurück. So, wenn ich eine Person habe, wenn ich dich da jetzt mit dem Imperiusfluch belege, so, dann kümmere ich mich halt noch um dich und um mich mit meinem Leben, dies, das. Kann ich mehrere Menschen mit dem Imperius belegen? Und wenn ja, muss ich ja die ganze Zeit für die mitdenken, weil ich habe ja deren ihre Kontrolle. Und sind die dann, wenn ich gerade keine Zeit habe, denen irgendwie zu sagen, was sie machen, hängen die dann so wie sabbernde Leute irgendwie in der Gegend rum, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen?
Spannende Frage. Habe mich tatsächlich auch mit beschäftigt.
Ah, klar, aber nicht.
Ich habe mehrere Beispiele dafür. Es scheint irgendwie so eine Art Default-Modus zu geben. Weil zum Beispiel Barty Crouch Senior verzaubert seinen Junior mit dem Imperiusfluch, dass er sich nicht den Todessern anschließt. Also das spielt noch vor der eigentlichen Handlung von den Harry Potter Büchern. Glaube ich bloß im Buch 4 irgendwie mal dann aufgerollt, als dann halt rauskommt, dass Moody Barty Crouch Jr. ist. Und er scheint dann einfach auch zu Hause zu bleiben, aber sich auch dagegen zu wehren. Also ich glaube, grundsätzlich musst du nicht die ganze Zeit präsent sein, wenn du jemanden damit belegst. Aber dann wird es, glaube ich, auch einfacher, dass die Leute sich dann gegen diesen Fluch widersetzen. Und bei der Frage mit mehreren Menschen, die mit dem Imperiusfluch belegt werden, geht, glaube ich, weil auch viele Zauberinnen und Zauberer ja behaupten, sie wurden von Voldemort oder der, dessen Namen nicht genannt werden darf, wir sind mal so frei, auch mit dem Imperiusfluch belegt wurden. Also scheint das schon zu gehen, dass es dass ein Zauberer mehrere Leute damit belegt. Eine spannende Frage war tatsächlich noch, ob es Ketten von Imperiusflüchen gibt. Gibt es tatsächlich, gibt auch ein Beispiel. Zum Beispiel Draco Malfoy belegt Madame Rosmelter, das ist ja die Wirtin vom Drei Besen in Hogsmeade, mit dem Imperiusfluch. Und die belegt Katie Bell nochmals mit dem Imperiusfluch, was ein bisschen crazy ist, weil hat Malfoy dann auch die Kontrolle über Katie Bell? Und gibt es da so eine Art Schneeballsystem? Und wie kannst du dir sicher sein, dass nicht alle in der Zaubererwelt unter irgendwessen Kontrolle stehen?
Das sind die Existenzgedanken, die sich Zauberer und Hexen machen müssen. So, sind wir nicht eigentlich alle eine Kette von Imperiusflüchen? Aber die Frage ist dann auch, wenn ich zum Beispiel dann Madame Rosmerta dann aus irgendwelchen Gründen schafft, sich erfolgreich komplett dagegen zu wehren und rausgeht aus dem Imperiusfluch, ob dann Katie Bell automatisch weg ist oder ob dann sie bei Malfoy mit drin steckt oder ob sie dann für immer in einem Nicht-Zustand
Imperius-Nirvana
verloren im Imperius-Nirvana ist.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, die können wir heute nicht klären. Aber man kann sich da relativ weit reindenken.
Ja, nee, aber richtig spannend. Dann haben wir, voll gut, dann haben wir, glaube ich, auch echt einen guten Mix, weil jetzt haben wir schon einen Gegenstand und einen Zauberspruch. Und jetzt würde ich in die nächste Szene gehen.
Jetzt habe ich zwar recht lang schon über meine Szene geredet, aber ich würde vielleicht, jeder von uns hat da zwei Szenen vorbereitet, würde ich vielleicht noch meine zweite direkt anschließen, weil die relativ kurz ist und auch aus Buch 5 kommt. Also sind wir in den Büchern chronologisch irgendwo in der richtigen Reihenfolge, weil du hast mir schon verraten, deine nächste ist in Buch 6. Und meine Szene spielt im Endeffekt im Zaubertränkeunterricht. Eigentlich verwunderlich, dass der erst jetzt auftaucht. Und es ist die Phase, wo Dolores Umbridge aus dem Ministerium gerade die Großinquisitorin von Hogwarts geworden ist. Und jetzt kommt sie in die ganzen Unterrichtsklassen und schaut sich an, was im Endeffekt die Lehrer den Schülern beibringen. Und sie ist ja auch sehr misstrauisch, was irgendwie Dumbledore und seine Absichten angeht. Und dann ist sie in Snapes Unterricht und die Schülerinnen sollen einen Stärkungstrank zubereiten. Also sie schaut sich das Ganze an und kommentiert das Ganze im Endeffekt damit, dass sie sagt, okay, die Schüler, Schülerinnen, die scheinen ja einen ganz guten Wissensstand zu haben, aber das Ministerium, dem wäre es eigentlich lieber, wenn der Stärkungstrank nicht auf dem Lehrplan stehen würde. Also haben wir da irgendwie so den ersten Punkt, wo so eine Art Regulierung oder Prohibition in Harry Potter aufkommt, was so Substanzen angeht, wo ich mir erstmal gedacht habe, what the fuck, und dann ist es der Stärkungstrank, an dem ihr euch aufhängt.
Stimmt, da gibt es deutlich, deutlich andere Sachen, an denen man sich aufhängen könnte.
Weil ich hatte nochmal geschaut, der Stärkungstrank, das, die Wirkung wird eigentlich in den 7 Hauptbüchern gar nicht näher beschrieben, sondern nur in dem Buch Fantastische Tierwesen und wo man sie findet, wird kurz beschrieben, dass Ministeriumsmitarbeiter den benutzen, um schneller und akribischer arbeiten zu können. Also es ist irgendwo so ein bisschen
das Ritalin.
Vielleicht das, ja. So ein leistungssteigerndes Ding. Aber jetzt nicht so krass problematisch, wo man sich bei den anderen Substanzen denkt, warum hat das Ministerium jetzt damit ein Problem? Was hast du noch irgendwie so aus Harry Potter mitgenommen, was so Regulierung von dem Ganzen angeht?
Regulierung von dem Ganzen. Also das ist so, ich habe immer so das Gefühl, das wird sehr ja auf die verschiedenen Einrichtungen verschoben. Zum Beispiel Hogwarts reguliert ja auch für seine Schüler sozusagen, was verboten oder nicht verboten ist. Oh, das ist, oh, ich bin auf die Frage nicht vorbereitet, da muss ich kurz drüber nachdenken. Aber eigentlich habe ich immer das Gefühl, es ist relativ wenig reguliert. Wir haben so diese unverzeihlichen Flüche, du darfst dich töten.
Ja, im Endeffekt ist die ganze Welt von Harry Potter, was so Organisation und Gesellschaft angeht, total spannend, aber auch ein bisschen unglaubwürdig. Weil ich könnte vielleicht auch ein bisschen noch mehr über Harry Potter und das politische System oder die politische Ökonomie erzählen, einfach weil ich das studiere. Es ist im Endeffekt so, wie du sagst, dass eigentlich jeder Bereich sich so mehr oder weniger selber reguliert. Aber auch zum Beispiel der Zaubereiminister, der ist Richter, weil er Hagrid abholt. Er ist Exekutive, also Premierminister, und gleichzeitig ist er auch noch der Gesetzgeber irgendwo, was total problematisch ist. Und ich glaube, so ähnlich ist es dann auch bei der Drogenpolitik in Harry Potter. Da gibt es auch nicht wirklich so einen Ansatz, weil zum Beispiel Alkohol, es gibt ja mehrere Stellen in Harry Potter, wo Alkohol besprochen wird. Und spannenderweise ist das auch die einzige Substanz, die ich gefunden habe, die problematisiert wird. Also der spiegelnde Hellgap hatte ich nicht auf dem Schirm, wird problematisiert. Aber Alkohol ist zum Beispiel, es wird mehrmals gesagt, dass oder angedeutet, dass Hagrid so ein kleines Alkoholproblem hat. Oder Professor Trelawney, als sie rausgeworfen wird aus Hogwarts, läuft mit der Sherryflasche durch Hogwarts und ist halt so ein bisschen neben sich. Oder auch Feuerwhisky, das ist ja so ein bisschen so ein magischer Alkohol, wo Ron dann im Eberkopf sagt, als sie die Dumbledores Armee gründen wollen, sagt er, oh, jetzt sind wir hier mit einem verruchten Eberkopf. Bei dem Wirt kann ich ja mal alles bestellen und da kann ich mir irgendwie den Feuerwhisky holen. Also scheint es eine Alkoholregulierung zu geben, aber gleichzeitig werden Aufmunterungszauber jedem beigebracht. Der Spiegel in der Hellgap steht irgendwo einfach frei zugänglich in der Schule. Der Stärkungstrank wird dir beigebracht. Felix Felicis, einfach kannst du gewinnen im Unterricht. Also es ist ein spannender Ansatz schon wieder an die ganze Sache.
Das ist echt interessant, auch was Jugendschutz angeht, ne? Also wie du schon sagst, ne, Alkohol gibt irgendwo auch Jugendschutz in dem Rahmen, wenn man das auf deine Beispiele auch bezieht. Aber das zählt für alles andere nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, krass. Nö, vor allem, also es wird ja auch irgendwie, habe ich das Gefühl, auch gar nicht beigebracht, wie man mit den verschiedenen Sachen umgeht. Ne? Du hast sozusagen eine Regulierung der Zauber, der Flüche sozusagen. Hier, das sind die unverzeihlichen Flüche, dafür kommst du ins Gefängnis, aber einfach nur, weil sie so schlimm sind. Aber so ein Aufmunterungszauber zu sagen, hey, nutz den aber zum Beispiel nur, wenn es dir eh schon gut geht, um dein positives Gefühl zu verstärken und nicht als Ausgleich deiner negativen Gefühle. Also so ein bisschen Know-how mitnehmen, das ist denen alles so ein bisschen egal, wa?
Genau, gerade was Konsumkompetenz angeht, ist, glaube ich, ein bisschen sträflich vernachlässigt in der ganzen Geschichte, weil den Schülern wird auch beigebracht, im Zaubertrankunterricht den Trank des Friedens zu brauen. Das ist im Endeffekt ein Trank, der lindert auch Ängste und dämpft Aufgeregtheit. Also ist vielleicht auch so die Alternative zum Imperiusfluch, wenn du nicht nach Azkaban gehen möchtest. Aber wenn du den falsch zubereitest oder vielleicht auch überdosierst, das war nicht so ganz klar, löst du einen ewigen Schlaf aus dem du nie wieder aufwachst.
Das ist sehr schlecht.
Tatsächlich.
Ja, dann hast du den ewigen Frieden.
Und ein letztes Ding noch zu Prohibition und Regulierung in Harry Potter. Ist im Endeffekt eine Frage, ob sowas wie eine Promille-Grenze oder eine Trink-diesen-Trank-nicht-Grenze, irgendwie, keine Ahnung, Betäubungsmittelgesetz und Fortbewegung gibt, was Apparieren angeht. Weil im Endeffekt die Zauberer in der Welt von Harry Potter können ja apparieren und disapparieren. Und es gibt aber die Gefahr, dass sie zersplittern. Habe ich nochmal nachgeguckt, wann passiert das denn? Passiert, wenn du unkonzentriert bist beim Apparieren. Und ist gar nicht so witzig, weil im Endeffekt sorgt es dafür, dass dein Körper auseinandergerissen wird. Wo ich mir so denke, da sollte es was geben, dass das nicht so erlaubt ist.
Oh, absolut. Vor allem zersplintern hört sich ja auch wirklich an wie das Käsigste vom Käsigsten. Weil dann bist du einfach nur zur Hälfte irgendwo. Ich mir auch mal frage, so, man kann sich ja einfach wieder zusammensetzen irgendwie. Allgemein macht die Idee des Körpers im Zaubereruniversum eh so ein bisschen wenig Sinn. Da geht einfach zu viel, zu easy mit. Ne? Und klar, eigentlich müsste auch dafür, aber dafür müsste halt auch das Zaubereiministerium Sachen kontrollieren. Und die sind halt einfach auch wirklich die größten Schluffis auf der Welt und kriegen halt eh schon nichts gebacken und machen halt alles, auf was sie gerade aktuell Lust haben oder was denn ihre persönlichen Interessen sind oder ähnliches. Und ja, ne? Und es gibt ja irgendwie auch keine Kontrolle für die Leute, die apparieren.
Ich glaube, es gibt ja diese Spur für Minderjährige, dass genau da aufgezeichnet wird, ob die apparieren oder disapparieren. Wäre interessant, ob es dann auch aufzeichnet, hat 3 Feuerwhisky getrunken und ein Felix Felicis hinterher, appariert trotzdem. Wäre spannend zu wissen.
Musst du in deinen Zauberstab reinblasen.
Aber ja, Rechtsdurchsetzung und Checks and Balances in Harry Potter ist ein bisschen fragwürdig. Was noch dazu kommt, die Zaubererwelt ist ja auch ständig in der Gefahr, dass sie gegenüber der Muggelwelt auffliegt. Und das ist ja, glaube ich, auch eine der Hauptaufgaben des Ministeriums, zu gucken, dass das eben nicht passiert. Ich glaube, da wäre es auch sinnvoll zu sagen, wenn du konsumierst, konsumier so, dass du nicht gegenüber Muggeln auffällig wirst. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt dann betrunken auf dem Besen rumfliegst, dass du dann nicht mehr im Kopf hast, dass du jetzt vielleicht noch gucken solltest, dass dich kein Muggel sieht.
Das stimmt allerdings. Also ich glaube, Besen sind ja allgemein auch nicht reguliert. Wahrscheinlich gibt es einfach auch so wenige, dass du dann mit niemandem in die Quere kommst. Aber so
rechts vor links Verkehr in der Luft, bitte.
Das ist aber auch so, dass wenn man mal einmal so ein bisschen tiefer in das Ganze reindiskutiert, merkt man, das macht halt irgendwie so, das hinkt so ein bisschen. Und das Zaubereiministerium müsste sich dringend mal ein bisschen besser aufstellen.
Absolut, ja.
Oh, aber richtig, richtig gutes Beispiel, weil ich gar nichts zur Regulierung habe, beziehungsweise so ein bisschen bei meinem nächsten Trank. Jetzt habe ich verraten, dass es sich um Trank handelt. Oh.
Ich glaube, das ist verschmerzbar, weil ich es jetzt eh in den nächsten 3 Minuten erfahre.
Das stimmt. Aber bevor wir jetzt gleich anfangen, habe ich einen Tipp für dich, was ich jetzt halt mache. Warte, ich hole es gleich.
Oh. Okay, ihr könnt es ja nicht sehen, Steffi hat gerade Maggi auf den Tisch gestellt.
Genau.
Ich weiß nicht, welcher Trank schmeckt wie Maggi? Ich glaube, es wird nicht beschrieben. Vielsafttrank schmeckt, glaube ich, nach allem möglichen Furchtbaren. Ich mag Maggi auch nicht besonders, also sage ich Vielsafttrank.
Ja, nö. Ich mache ja auch den 6. dran, da ist Vielsafttrank gar nicht so Thema. Aber ja, habe ich auch neu gelernt, dass dieser Trank was mit Maggi zu tun hat. Wirst du auch gleich lernen. Also, wir sind im 6. Teil Harry Potter, habe ich ja auch schon gesagt. Und das ist übrigens auch mein Lieblingsteil. Und es ist März. Genau genommen der 1. März, denn wer hat am 1. März Geburtstag?
Voldemort.
Nein, Ron. Ron hat am 1. März Geburtstag und der sitzt richtig glücklich so auf seinem Bett und packt so ein bisschen seine Geschenke aus. Harry schmeißt ihm sein Geschenk zu und das sind neue Hütehandschuhe. Er freut sich mega. Harry ist aber gerade mega krass vertieft in die Karte des Rumtreibers, weil der immer noch herausfinden möchte, warum Malfoy immer von der Karte des Rumtreibers verschwindet. Und das ist ja irgendwie so sein Pain-Thema die ganze Zeit im 6. Teil. Obwohl es ist auch der nervigste Part, finde ich, vom 6. Teil, wie er sich da so mega rein reinsteigert und achtet gar nicht so wirklich auf Ron. Und er freut sich mega über seine Handschuhe, er freut sich, weil er eine dicke Uhr bekommen hat, weil er ist volljährig geworden und bietet Harry auch so einen Schokokessel an. Der lehnt ab, Ron mampft glücklich weiter, ist total happy. Und ja, Harry macht genervt seine Karte wieder zu, weil er mal wieder nicht herausgefunden hat, was Malfoy macht. Und steht auf und geht zum Frühstück, sagt, komm Ron, jetzt gehen wir, alles gut. Aber Ron kommt nicht mit und Harry checkt erst nicht. Und Ron sitzt dann auf dem Bett und sagt, Harry, ich halte es nicht mehr aus. Und Harry checkt erstmal gar nicht, was los ist. So, ich muss ständig an sie denken. Und ich weiß gar nicht, ob sie weiß, wer ich bin. Und Harry, der natürlich logischerweise dran denkt, es sei Lavender, über die Ron redet, dachte so, hä, du knutschst doch die ganze Zeit mit der, was los ist? So, hä, von wem redest du? Und Harry, von wem redest denn du? Und ja, kam raus, dass Ron über Romilda redet. Und Harry war total verwirrt, meinte, ah, ist das denn eigentlich ein Witz? Was los? So. Und dann knallt ihm Ron eine völlig in die Fresse, weil er es als Beleidigung empfunden hat, dass Harry, ja, das als Witz bezeichnet hat. Dann macht Harry Levi Corpus und checkt erstmal, okay, krass, der hat die ganzen Schokokessel gegessen und die waren voller Liebestrank. Naja, auf jeden Fall checkt an dem Punkt eben auch Harry, dass es sich darum um die Schokokessel, die Romilda ihm geschenkt hat, weil Romilda ihn abschleppen wollte. Und die standen auch schon ein bisschen. Auf jeden Fall packt er dann Ron ein und geht mit ihm zu Slughorn, damit er ein Gegengift macht. Und Slughorn, der meinte so, hey, kannst du es nicht selber? Du bist doch voll der krasse Dude in Zaubertränken. Und er so, ja, nee, hab ich noch nicht gemacht. Und Ron steht da hinten dran so, ist sie schon drin? Kann ich reinkommen? Und so und tickt voll aus. Dann sind sie alle in Slughorns Büro und Romilda ist noch nicht da. Und dann sagen sie, ja, ja, die kommt gleich, die kommt gleich. Und dann fragt Ron Slughorn, wie schaue ich aus? Und Slughorn sagt, ganz hübsch. Und dann, das finde ich noch ganz wichtig, stopft Slughorn einfach irgendwelche Zutaten in ein Zaubertrankfläschchen rein und gibt es dann sozusagen Ron. Der trinkt es dann. Slughorn sagt, das ist was für die Nerven. Der trinkt es dann. Und man sieht richtig sozusagen, wie sozusagen sein verliebtes Grinsen so in sich zusammenfällt und er voller Entsetzen in den Raum schaut. Und ich finde es sehr schade, dass er nicht über sein Erlebnis mit dem Zaubertrank weiterredet, weil, Spoiler Alert, er wird ja dann danach vergiftet. Das hätte mich aber total interessiert, wie er denn diese Verliebtheit auch wahrgenommen hat. Weil es ist schon mega krass und was wir in der Szene auch noch erfahren ist, dass Liebestrank, oder ich habe mich jetzt besonders auf Amorentia bezogen, obwohl in den meisten Szenen von Harry Potter es nicht klar ist, welche Art von Liebestrank das ist, dass der einfach stärker wird mit der Zeit und dass man dann völlig durchdreht.
Das heißt, wenn ich jetzt vergesse, meine Pralinen zu essen und die in einem halben Jahr esse, dann werde ich richtig wahnsinnig vor Liebe, oder?
Ja, ich würde mich fragen, warum du Pralinen da hast, die mit Amortensia gefüllt sind, weil das war ja sozusagen nur so, das war ja nur reingeschmuggelt sozusagen. Also eigentlich ist ja in den Schokokesseln Feuerwhisky drin und die dann sozusagen rausgezogen und mit Liebestrank vollgemacht, um das Harry unterzujubeln, damit sich Harry in sie verliebt.
Ach so, der wird stärker, umso länger die Wirkung von ihm ist. Also nachdem ich das gegessen habe?
Nee, der wird stärker, umso älter die Schokokessel sind sozusagen. Ach so. Also beziehungsweise umso länger du ihn den Trank stehen lässt, umso stärker wird er.
Ja, okay, aber da hätte ich wahrscheinlich ein relativ großes Problem, wenn mir das in der Zaubererwelt jemand geben würde, weil ich hasse Schokolade, die gefüllt ist mit Flüssigkeiten. Und die esse ich nur, wenn ich richtig verzweifelt bin, wenn nichts anderes da ist. Das wäre relativ problematisch, wenn mir so mal was in der Zaubererwelt passieren würde.
Ja, das stimmt. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon. Meine Mama hat mir einen Flüssigkeit gefüllten Adventskalender geschenkt. Ich war leider nur so minder begeistert. Das hat mir fast ein bisschen leid. Aber wir hatten es ja gerade von Regulierung und Consent. What the fuck? Was ist das für ein Zaubertrank? Ne, das wird ja auch von Weasleys zauberhaften Zauberscherzen in so getarnten Flaschen reingeschickt, dass Filch es nicht merkt, die dich so vernarrt in einen machen. Absolute Rape-Trap, das geht gar nicht. Das ist so daneben.
Absolut, das klingt erstmal ein bisschen harmlos, so im Sinne von, oh, ein Liebestrank, aber das, was du beschrieben hast, ist ziemlich übel. Vor allem, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, K.O.-Tropfen bloß, dass du es selber in dem Moment auch noch möchtest, oder?
Ja, genau, genau. Und es ist ja, also erstmal nochmal zu dem ersten Punkt so, es wird als Witz verkauft, ja, weil Weasleys zauberhafte Zauberschätze verkauft ist in der Mädchenabteilung, Sexismus, aber ja. Genau, was gibt's denn für einen größeren Fun für Frauen als Männern Liebestrank einzuflößen, damit sie komplett vernarrt in einen sind? Und ich meine, es gibt ja auch ein ganz, ganz prominentes Beispiel, wo Liebestrank genutzt wird, und zwar ist ja Voldemort unter dem Einfluss von Liebestrank gezeugt worden. Denn Marob hat sehr wahrscheinlich, davon wird ja ausgegangen, Tom Riddle die ganze Zeit unter Liebestrank gemacht. Das heißt, sie hat ihn auch schlichtweg vergewaltigt, weil unter dem Liebestrank hat er ja keinen eigenen Willen mehr, sondern ist komplett vernarrt in Marob. Und im Prinzip wurde Voldemort dann auch unter Einfluss von Liebestrank gezeugt.
Das ist ganz schön krass. Wirklich übel.
Das ist mega übel, und es wird halt wirklich im sechsten Teil so als Joke verkauft, ne? Ist doch witzig, Romilda gibt mir diese Kessel, und ich finde es mit einer der problematischsten Sachen für so einen Alltag oder etwas auch, was auf gar keinen Fall in Hände von Teenagern geraten sollte.
Auf jeden Fall, und ich glaube sogar, das ist jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber bei Slughorn im Unterricht brauen die Schülerinnen und Schüler da nicht sogar einen Liebestrank? Beziehungsweise er hat doch, ich glaube, als er dann im Film die Unterrichtsstunde eröffnet, hat er, glaube ich, 4 Kessel vor sich und da sind besondere Tränke drin. Und ich glaube, einen öffnet er dann und dann sind spannenderweise im Film auch nur die Frauen sehr begeistert von dem Liebestrank und schauen sich den an und sind, ich glaube, auch gerade Romilda Wayne, die nachher ja auch Ron damit vergiftet oder beeinflussen möchte, ist, glaube ich, auch total angetan von dem Ding. Also scheinst du es ja auch im Unterricht zu lernen, wie das geht.
Ich glaube, im sechsten Teil ist es so, dass Slughorn die wirklich nur zeigt, weil es auch noch Felix Felicis und sowas, also das heißt, dass das, glaube ich, nur so Showmaterial ist, weil es sehr komplizierte Zaubertränke auch sind, aber hundertprozentig sicher bin ich mir gerade nicht. Weil was ich mir aber sicher bin, ist, ein Zaubertrank riecht ja sozusagen für dich nach sehr wichtigen Gerüchen. Für Hermine ist es frisch gemähtes Gras, es sind Bücher und etwas, wo sie dann so verschämt wegguckt. Da hat mir Reddit gesagt, es waren Rons Haare.
Sehr spannend.
Frage nach, was Rons Haaren riechen.
Keine Ahnung.
Genau.
Nach Fuchsbau.
Vielleicht. Nach was riecht denn für dich ein Liebestrank?
Oh, schon wieder so eine persönliche Frage. Diesmal habe ich ja direkt eine Antwort. Es wäre, glaube ich, Lavendel. Das ist echt einer meiner Lieblingsgerüche. Aber das erklärt jetzt auch, warum du Maggi auf den Tisch gestellt hast. Würde für dich ein Liebestrank nach Maggi riechen?
Absolut nicht. Falsch. Ich habe tatsächlich auch schon über nachgedacht. Und das Einzige, was mir die ganze Zeit eingefallen ist, ist Benzin.
Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber hey.
Keine Ahnung, das ist so, Gott, das ist, ja. Es gibt halt Leute, die stehen auf Benzingeruch, es gibt Leute, die stehen da nicht drauf.
Also ich kann es grundsätzlich nachvollziehen.
Und ich bin jemand, der auf jeden Fall aus dem Auto rausschnüffelt und es sehr schön findet, wenn er an der Tankstelle ist. Aber sonst, was sind meine Essen? Gott, ich rede viel zu viel vom Essen, obwohl ich gar nicht so viel Hunger habe heute. Ich habe sehr viel in der Stadt gegessen. Aber ja, so ein richtig gutes Essen von Mama, das wäre wahrscheinlich so Linseneintopf mit Spätzle. Das wäre auch sehr realistisch, dass es danach riecht. Und ich glaube auch Schafe.
Schafe?
Weil es halt so ein Home-Gefühl macht.
Das stimmt auf jeden Fall.
Also für Menschen, die auf einem Schafhof groß sind.
Ja, für mich, bei mir daheim gab es weniger Schafe. Es löst jetzt nicht das gleiche Gefühl aus. Aber ich weiß ja, dass du vom Bauernhof kommst. Von dem her gibt es schon Sinn.
Ja, ja.
Ja, gerade wenn du über Essen redest, wäre es bei mir, ich glaube, wenn du so vom Sport kommst und dann an einer Dönerbude vorbeiläufst, so dieser Geruch von frischem Döner, aber es ist jetzt auch ein bisschen schwierig, dass Liebestrank nach Döner riecht.
Vor allem so ein guter Mix aus Döner und Lavendel. Und meistens Benzin und Linsen. Wie geht es eigentlich, dass du 3 Gerüche riechst? Riechst du die dann nacheinander?
Ach so, Liebestrank kann nach verschiedenen Dingen riechen.
Ja, ja, weil bei nach Hermine riecht es ja sowohl nach Büchern als auch frisch gemähtem Gras als auch Rons Haare.
Wobei, das passt ja alles so einigermaßen zusammen, oder? Also ein Buch und gemischtes Gras passt irgendwie zusammen.
Also riecht sozusagen etwas, wenn du ein bisschen Gras auf ein Buch streust mit ein paar Haare von Ron und es dir dann voll durch die Nase ziehst? Oder sind es einzelne Gerüche, die du riechst?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Und ob du dann auch, wenn du dann wieder weg bist und wieder hingehst, fängst du dann wieder beim ersten Geruch an. Aber das ist vielleicht wie beim Wein. Mein Zwillingsbruder ist ausgebildeter Sommelier. Und wenn er einen Wein trinkt, sagt er auch, ja, das schmeckt nach Waldfrucht und nach Eichenfass und keine Ahnung, für mich ist es Punika. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie sensorisch sensibel man bei der ganzen Sache ist.
Ja, das stimmt. Und da war ich schon, ich bin einfach nicht so ein krasser Feinschmecker. Ich esse einfach nur gerne.
Aber ist auch schön, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, okay, riecht wie die Haare von unserem jeweiligen Partner, sondern es riecht nach Döner und Schaf.
Die Prios sind klar auf jeden Fall. Ja, ich habe, das war tatsächlich, da habe ich ein bisschen größeren Rechercheaufwand gemacht. Ich habe noch 2 Seiten Notizen für den Spaß. Und zwar, erstmal, was ich spannend fand, ist halt sozusagen, dass der Amortens ja eigentlich ein sehr komplizierter Zaubertrank ist und dass dementsprechend auch das Gegengift genauso kompliziert ist. Und im Buch steht halt wirklich, ja, der stopft ein paar Zutaten in eine Flasche. Und dann dachte ich mir so, ja, warum braut das sie nicht? Ist das so ein Schüttelgegengift? Ne? Also das hat mich schon ein bisschen irritiert. Das hat für mich nicht so ganz zusammengepasst.
Das ist wie so Instant-Kaffee. Den kannst du auch einfach auflösen, das Gegengift, wenn du das Granulat reinwirfst. Fertig.
Und der Amortensia hat auch noch so einen Perlmuttschimmer und steigt in spiralförmigen Dämpfen nach oben. Ist schon fancy.
Ich weiß gerade nicht, wie Perlmutt aussieht, aber es klingt fancy.
Ja, wie so eine Perle.
Ah, wow.
So eine Süßwasserperle.
Ja, das gibt's. Tatsache.
Genau, kommen wir zum Maggi. Weil, wenn man es hart nimmt, ist Maggi im Amortensia.
Sehr spannend.
Also ich habe mir die Zutaten vom Amortensia rausgesucht, weil ich es halt interessant finde, mal zu gucken, weil es ist ja schon so, dass JK sehr oft auch Zutaten nimmt, die irgendwie auch im echten Leben irgendeine Funktion haben in dem Sinne. Es ist nicht alles erfunden. Und eine Zutat vom Amortensia ist zum Beispiel Liebstöckel. Und Liebstöckel nennt man auch Maggi-Kraut, weil es nach Maggi riecht und auch in Maggi drin ist.
Ah, jetzt wo du sagst, das haben meine Eltern noch im Garten.
Ja, und das ist auch im Amortensia. Und deswegen habe ich dir total obvious einen Maggi auf den Tisch gestellt. Damit du das schon vorher weißt, über was ich rede.
Ja, bei dem Foreshadowing war es jetzt eigentlich klar, worüber du redest. Aber vielleicht sagt das ja auch ein bisschen was über die Lieblingsgerüche von J.K. Rowling. Vielleicht ist sie so die Maggi-Frau.
Vielleicht. Und zwar wird Liebstöckel dafür genutzt, die getrockneten Früchte werden bei Verdauungsbeschwerden und Blähungen angewendet und die Wurzel kannst du als Durchspülungstherapie nutzen bei Harnwegsinfekten.
Aber das ist ja dann super. Also, wenn du da irgendwie davor eine angeschlagene Verdauung hast, regelt es der Liebestrank ja auch gleich und dann bist du mundunfidel und kannst deinem Schwarm nachgehen, dem du jetzt halt toxisch total verfallen bist. Super.
Ja, und ne, kein Mensch möchte die ganze Zeit irgendwie ins Gesicht gepupst bekommen und das ist dann einfach alles schon vorher geregelt.
Wobei ich glaube, wenn man so verliebt ist, ist es auch nicht mehr so schlimm.
Nee, aber die andere Person, die will ja, also.
Ach klar, ja.
Ja, klar.
Es ist ja die Person, die es gebraut hat, die dann das abbekommen würde. Das wäre nicht so cool.
Genau.
Sonst muss die sich noch überlegen, ja, will ich das überhaupt?
Das nächste ist die Belladonna-Essenz. Und Belladonna ist eigentlich die schwarze Tollkirsche, denn der lateinische Name ist Atropa Belladonna. Und zählt zu den Nachtschattengewächsen.
Ist die nicht super giftig?
Spannend, dachte ich auch, habe mich damit noch nie tiefer befasst. Aber sie galt halt sehr lange als Hexenpflanze. Und das finde ich einfach so geil, wurde gleichzeitig früher als Heilmittel und Giftmorde verwendet.
Was liegt näher? Dual Use.
Aber natürlich auch totale Dosisfrage. Anscheinend wird es heute, ich habe das tatsächlich ein bisschen oberflächlicher recherchiert, also nagelt mich nicht drauf fest, aber tatsächlich wird es heute noch bei Augenheilkunde wohl verwendet in irgendeiner Form, bei Epilepsie und Asthma und Parkinson.
Okay, also ist doch was dran.
Genau, und es ist halt auch so tatsächlich, dass es durchaus auch in so Nischen wohl eine Rolle im Freizeitkonsum spielt. Allerdings ist es wohl, also ich habe nur einen ganz kurzen Artikel drüber gelesen, auch wirklich mit extremer Vorsicht zu machen, weil wie du schon sagst, es ist so extremst dosisabhängig, der Rausch übertrieben, unberechenbar bis tot so, weil es ist halt auch einfach giftig zu einem gewissen Punkt. Aber ja, gehört halt zum Rahmen der Nachtschattengewächse und zum Nachtschattengewächskonsum.
Spannend auf jeden Fall.
Was auch noch reinkommt, ist ein Aschwinderin-Ei. Und zwar tiefgekühlt.
Was ist ein Aschwinderin-Ei?
Erstmal eine andere Frage. Wie tief kühlen die?
Sicherlich ein Tiefkühlzauber, oder?
Und wie ist das so mit Kühlschränken? Sind die dann magisch oder?
Jetzt wird es zu praktisch. Das ist eine magische Welt, das ist keine praktische Welt, Steffi.
Genau, das Erschwingen der Rienei muss auf jeden Fall tiefgekühlt sein. Das wurde dann wahrscheinlich mit einem Schockfrostzauber, Bofrostzauber.
Wow. Sorry. Keine bezahlte Werbung.
Nein. Eine Schwinderin ist im Prinzip eine Schlange, die dann entsteht, wenn du zu lange ein Flohpulverfeuer brennen lässt.
Das ist sehr spannend. Aber wie lasse ich das lange brennen? Weil das funktioniert, also ich stelle mich in den Kamin, werfe das Flohpulver rein, dann brennt es kurz und dann ist vorbei.
Das ist sehr gute Frage. Vielleicht sitzt du dann vor dem Feuer und wirfst die ganze Zeit Flohpulver rein.
Aber funktioniert das auch, wenn ich es einfach nur werfe und ich nicht drinstehe?
Ja, dann gibt es halt diese grünen Flammen.
Okay, ich dachte, das ist so der Jetzt-bin-ich-weg-Effekt, die grünen Flammen.
Aber, nee, aber das ist ja auch zum Beispiel, wenn du nur mit deinem Kopf reingehst, um irgendwo ein Sandwich zu essen oder sowas, da gibt es ja verschiedene Szenen. Aber auf jeden Fall kann dann aus diesem Feuer so eine Schlange entstehen und die kann wohl Eier bekommen und wenn du die schockfrostest, hast du deine Zutat für deinen Amortentia.
Aber das scheint relativ aufwendig zu sein. Also so Liebstöcke wächst überall, wächst in jedem Garten. Tollkirsche, ja, kriegt man auch noch. Aber das mit der Schlange ist, glaube ich, ein bisschen problematischer.
Ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen der Trouble an der Sache, dass wahrscheinlich viele, oder warum auch viele Zaubertränke nicht gebraut werden, obwohl sie übertrieben praktisch sind, weil wir, glaube ich, auch eine extremst hohe Mangelware an ganz vielen dieser Zutaten einfach haben. Oder es gibt halt wirklich so Erschwinderin-Zuchten, die da die ganze Zeit Flohpulver ins Feuer hauen, dann richtig viele Erschwinderins haben und dann legen die vielleicht wie Hühner Eier so jeden Tag und zack, ist es schon keine Mangelware mehr.
Ja.
Außerdem brauchen wir eh ein paar mehr Jobs in der Zaubererwelt, sonst
kannst
können
du nur
die alle.
Mysterium arbeiten.
Eben, und sonst gibt's nichts. Und das Letzte, was ich. Ja, okay, das Vorletzte, aber was ich aber am allerinteressantesten fand, ein Billywig-Stachel. So, und es gibt in Australien ist ein magisches Wesen, so eine kleine magische Stechmücke, die heißt Billywig. Und deren Unterleib dann halt so einen Stachel mit dran hat. Und oben sozusagen so, ja, Flügel, die wie so Propeller über deinem Kopf propelloren. Das ist das richtige Wort. Und das ist halt so mega leuchtend blau und für magische und nicht magische Menschen eigentlich kaum zu sehen, weil die so übertrieben krass schnell sind und dann halt vorbeifliegen. Und das Ding ist aber, dass wenn die dich stechen, löst es bei der Person vorübergehende berauschende Schwebezustände aus. Und tatsächlich gibt es, das wurde dann, ich glaube, in magische Tierwesen und wo sie zu finden sind auch genannt, ich habe das aus dem Internet, dass es bei manchen Jugendlichen der magischen Welt deshalb eine Art Drogenproblem mit diesen Insekten geben, weil die versuchen, sich absichtlich stechen zu lassen und in den Genuss eines, ja, Billywig-Stiches zu kommen, um abzuheben. Und ich glaube, diese Schwebezustände meinen da tatsächlich einen Schwebezustand, so weg mit den Füßen vom Boden und sowas.
Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in magischem Australien Urlaub mache und wenn wir beide mal campen gehen, sind wir immer total zerstochen von irgendwelchen Stechmücken. Haben wir dann, gäbe es auch das Problem, dass man das total überdosiert, weil man vergessen hat, Orthan aufzutragen?
Genau, das ist das Ding so. Da steht nämlich auch, dass die Trips nicht ungefährlich sind. Denn wenn jemand eine Überdosis des magischen Gifts intus hat, kann es sein, dass du für immer den Boden unter den Füßen verlierst und nie mehr aufhörst zu schweben.
Aber wie weit schwebe ich über dem Boden? Das ist, glaube ich, noch eine wichtige Frage.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage. Ja, so. Also, es muss sich ja geil anfühlen. Also, so, dass es auch okay ist, runterzufallen.
Okay, aber wenn du dann mal eine Überdosis, also richtig viel zu viel von diesen Stichen hast und angenommen Slytherin bist, die haben ja ihren Gemeinschaftsraum im Keller, musst du dann nach Gryffindor gehen, weil die ja im Turm sind? Weil du so hoch schwebst, dass du nicht mehr im Keller sein kannst?
Naja, das ist ja eine Decke. Du klebst halt an der Decke.
Ja, aber das ist unpraktisch.
Das Ding ist, also es hat mehrere Probleme an der Sache, weil Schweben ist ja nicht Fliegen. Das heißt, du bist ja eigentlich wie so ein dummer Ballon.
Das stimmt. Das
ja, ne? Weil du kannst es ja nicht steuern, sondern du bist halt sozusagen in so einem Rauschzustand, der zusätzlich noch den Gimmick hat, dass du fliegst. Oder nee, dass du schwebst. Hier, klarer Unterschied. So, und das ist vielleicht mal für einen Rausch ganz geil, aber wenn du nicht fliegen kannst und die Nebenwirkung ist, dass du da die ganze Zeit so hängst, dann bleibt ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass dir jemand eine Schnur an den Fuß bindet, wenn du da so diese Überdosis hast und dich einfach überall mit rumzerrt wie so ein Luftballon.
Aber da haben wir ja wieder eine ähnliche Wirkung wie beim Imperius-Fluch so ein bisschen, oder? Man ist ja so ganz entspannt und man schwebt ja sogar.
Stimmt. Das stimmt. Man hat dieses entspannte Rauscherlebnis, man schwebt, man ist gechillt. Fand ich auf jeden Fall interessant und auch mal wieder was, wo Konsequenzen zum wenigsten mal ein bisschen benannt werden. Haben wir ja nicht so oft.
Das stimmt. Harry Potter ist eine Welt der Little Consequences, so ein bisschen.
Genau, und das Letzte ist ein Stück von der Person, in der sich der Verzauberte verlieben soll. Also, keine Ahnung, wenn ich das jetzt als Braut, tue ich noch ein paar Haare von mir rein. So, auch ein bisschen vielsafttrankmäßig, nur halt
aber
mit Liebe.
Aber Haare von dir, dann wärst du ja selbst verliebt.
Naja, aber ich geb's ja dir.
Ach so.
Zum Beispiel.
Okay. Also, ja, dann gibt es Sinn.
Ach genau, und was vielleicht noch wichtig ist, zum Amortensia zu sagen, es ist natürlich keine richtige Liebe, das wird auch immer wieder ein bisschen betont, sondern wirklich nur diese Vernarrtheit und dieses total auf einen fokussiert sein. Dann dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist die toxische Liebe, dieses, ich bin nur auf diese eine Person konzentriert, alles andere ist mir unwichtig, ich bin vernarrt, sowas, ne? Und das ist ja wie so eine richtig schön toxische Beziehung.
Aber ist es nicht auch für den, der das anwendet, total unangenehm? Weil klar denkst du, oh, ich bin krass verliebt in die Person, aber die Person, die den Trank trinkt, ist ja noch mal 10 Stufen oben drüber. Und dann denkst du so, oh ja, das war jetzt irgendwie ein ganz netter Abend, ganz netter Tag, vielleicht eine ganz nette Woche oder so. Aber je nachdem, wie lange der wirkt, hast du dann nicht auch viel zu viel von der Person?
Ja, ist halt die Frage, weil ich meine, klar, es wird immer diese Vernarrtheit angesprochen, aber das, was wir halt bei Ron haben, haben wir ja auch gelernt, dass es sozusagen ist, weil dieser Trank schon länger stehen geblieben ist und dass er deswegen so stark wurde. Und vielleicht bist du halt nur so solide verknallt, wenn der nicht ewig stehen gelassen wird. Aber der ist halt dann auch nicht haltbar. Das heißt, also so rein organisatorisch war es für Merop, die ja eigentlich auch, ja okay, es hieß ja dann, dass sie ein bisschen besser wurde dann auch in ihren magischen Fähigkeiten, als so ihr Vater und sowas weg war. Aber die musste ja, die war ja die ganze Zeit am Trank brauen. Weil sobald du da mal absetzt sozusagen, löst sich die Wirkung auf.
Okay, das ist ein bisschen unpraktisch. Aber auch beruhigend ein bisschen. Wenn das jetzt die ganze Zeit wirken würde, wäre es noch problematischer.
Allerdings, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, finde ich super problematisch. Finde es auch sehr schwierig, dass, also, ne, Fred und George ist halt auch echt so ein bisschen so, du hast ja auch irgendwie eine Verantwortung als Vertreiber.
Absolut, aber was Fred und George angeht, da hatte ich auch überlegt, ob ich das mit reinnehme, weil die vertreiben ja auch diese Kotz- und Schwänz-Leckereien oder wie die das nennen, wo ich mir auch so denke, die Erprobungsphase ist auch hochproblematisch.
Als sie das einfach immer überall in Hogwarts verteilen.
Genau, und zum Beispiel kriegt ja eine aus dem Quidditch-Team von Gryffindor, kriegt ja dann ewig langes Nasenbluten, so dass sie in den Krankenflügel muss und auch keiner weiß, wie man es so richtig stoppen kann. Ist alles nicht so cool.
Fred und George, die gehen eh halt ziemlich hart über Leichen, um ihre Produkte zu machen, außer dass halt am Ende keiner stirbt, aber es fühlt sich manchmal so an mit so der gleichen Egalität und dass sie jetzt halt sozusagen an sich sind ja Liebestränke dann verboten in Hogwarts, ne, und dann füllen die es halt in andere Flaschen ab und dann gibt es sozusagen diesen Extra-Service und fertig.
Ja, das klingt so ein bisschen, als wären Fred und George das Nestlé der Zaubererwelt.
Ja, das könnte, also, ne, diese werden, das Problem ist, glaube ich, bei denen, man hat bei denen so eine emotionale Bindung, weil es so die Quatschköpfe sind und sowas, aber wenn man die sich mal wirklich nüchtern anschaut, sind
nicht
das
auf Liebestränke.
Richtig... Sind es richtig skrupellose Drogendealer?
Absolut, absolut. So. Okay, das Nestlé vielleicht nicht, aber die sind skrupellos.
Ja.
Das ist wirklich krass, aber das ist auch wieder so ein bisschen das, was ich schon am Anfang vom Podcast gemeint habe. Du guckst es als Kind an und denkst dir, oh, wie cool, alles so magisch, alles ganz nett, bis auf die Todesser, die sind böse. Aber dass so viel problematischer Scheiß in Hogwarts passiert und auch so die Hauptcharaktere halt wirklich teilweise sehr, sehr skrupellos agieren oder Nebencharaktere jetzt bei den Weasley-Zwillingen, schon spannend, nochmal einen Blick drauf zu werfen.
Ja, oder auch wie nervig Harry ist. Das war mir irgendwie als Kind nicht so arg bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt wirklich, deswegen mache ich das so gerne. Ich meine, ich habe wie viele Podcasts jetzt nochmal darüber gehört? 3 oder sowas und nochmal alle Bücher einmal im Jahr durchhören. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen drüber. Und ich finde es trotzdem noch interessant, mich damit zu beschäftigen. Und Stumpf ist Trumpf. Ich mag auch einfach immer, wenn ich das Gleiche höre. Das ist nicht so anstrengend.
Absolut. Und das ist ja auch das, was mich, glaube ich, für heute, das Einzige, was mich für heute qualifiziert. Einmal Vitamin B. Und einmal, dass ich auch gerade alle Hörbücher nochmal durchhöre. Ich liebe das Universum auch total. Und auch wenn man dann immer wieder irgendwie jetzt als erwachsene Person Dinge entdeckt, die nicht so cool sind, irgendwie macht es noch interessanter, sich mit der ganzen Sache zu befassen. Und es ist halt auch irgendwie eine schöne Kindheitserinnerung, das Ganze.
Absolut, sehe ich ganz genauso. Aber Digili, mir fällt da ein, wolltest du nicht eigentlich auch mal eine Folge machen zum Drogenbeauftragten?
Wollte ich machen. Ist leider nicht mein Studienschwerpunkt. Aber mal gucken. Schauen wir mal, ob das nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht noch hinhaut.
Ja, dann schauen wir mal, was das nächste Jahr so mit sich bringt. Aber was mich hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch interessieren würde, meine Lieben, wie hat euch das gefallen? Ich wollte am Anfang der Folge sagen, wie jeden Weihnachten mache ich was Besonderes, habe gemerkt, das ist voll die Lüge. Ich habe beim ersten Weihnachten Kakao gehabt, das war so ein bisschen in die weihnachtliche Stimmung rein. Letztes Jahr hatte ich Suchtgedächtnis, das ist gerade das dritte Weihnachten, was mein Podcast feiert. Das heißt, es stimmt einfach auch nicht, dass ich irgendwie jeden Weihnachten was Besonderes mache. Hatte ich aber so ein bisschen das Bedürfnis und mich würde total interessieren, wie euch das mal zur Ausnahme gefallen habt. Keine Sorge, das wird jetzt nicht die Regel, aber ich hätte auf jeden Fall schon ziemlich Bock, vielleicht nächstes Weihnachten weiterzumachen. Also gebt da gerne mal Rückmeldung, wie ihr das fandet. Und ja, Christian, dir danke ich, dass du heute da warst und so viel vorbereitet hast. Es hat mega Spaß gemacht. Es war mal ein ganz, ganz anderes Podcasten. Ich hatte super viel Spaß. Ich glaube, meine Hörer und Hörerinnen haben mich auch ein bisschen privater kennengelernt. Sie wissen, dass ich Essen mag und Benzin.
Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Auch die Recherche davor war echt cool. Zumal ich vor Weihnachten immer eh alle Filme auch nochmal durchgucke mit meinem Freund. Das ist irgendwie so eine kleine Weihnachtstradition für mich. Aber vielleicht haben ja auch deine Hörerinnen jetzt mehr Bock auf Drogen in Harry Potter. Und wir kommen nächstes Jahr nochmal zu einer Folge zusammen.
Genügend gibt's auf jeden Fall noch. Ich konnte mich gar nicht entscheiden für die Recherche. Es war ein bisschen schwierig. Bin aber jetzt sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Und an dieser Stelle wünsche ich euch allen wunderschöne Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2023 wieder. Und bis dahin, macht's gut.
Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch.